bei der Angabe der Gründe im zweiten Teil, woher das Problem kommt, auch nicht die Eschatologie, die man hat, ein weiterer Grund ist, oder sie kommt darauf wahrscheinlich noch.
Ja, das ist aber
ich habe immer einen starken Eindruck, das ist im Wesentlichen doch auch eine Frage der Eschatologie, wann, welchen Einschnitt bedeutet die Wiederkunft Jesu und wann wird Gottes Herrschaft auf der Welt wirklich aufgerichtet?
Ja, das stimmt. Ja, das müsste man berücksichtigen. Das ist wahrscheinlich ein sehr wesentlicher Grund.
Ja.
Ob da noch viel... an einigen Stellen komme ich vielleicht darauf. Ja, man weiß, die Welt steht unter dem Gericht.
Ja.
Paulus sagt sogar, die Welt ist gerichtet. In welchem Maße also? Und was bedeutet das für mein Engagement und so weiter? Aber das stimmt, dadurch lässt man sich abhalten.
Ja, allerdings für uns ist die Welt ja das sinkende Schiff, das es möglichst gilt, irgendwann mal zu verlassen. Und für andere Leute ist es eben ein Schiff, das man reparieren muss und wieder mitmachen muss. Und wieder flott machen muss.
Und wenn wir schon was machen, dann wenigstens einige retten, nicht wahr?
Ja, genau.
Evangelisieren noch.
Ja, ja.
Darf ich vielleicht bitten, dass, weil die Akustik schlecht ist, dass diejenigen, die Fragen aufstehen, ob sie vielleicht auch... Bitte Gott, ja. Ich frage mich in diesem Zusammenhang eben mit der Eschatologie auch, ob der Determinismus, also das, was die Bibel sagt, das kommt ja so, die Offenbarung, es muss ja so kommen, dass man sich fixiert auf diese Dinge und vielleicht doch zu wenig auch daran denkt, dass das ja nicht Gericht, nicht unabänderliches Schicksal ist. Im Endeffekt sicher schon von der Offenbarung her, aber wenn wir an Ninive denken und so, eben das wird zu stark, also ich finde das manchmal eben diesen Determinismus, es muss ja so kommen, was wollen wir dann noch retten in diesem Schiff?
War das eine Frage oder ein
Beispiel? Nein, ich dachte, so, vielleicht wäre das mit ein Grund, oder ich habe das so empfunden.
Ich habe noch eine Frage, Sie haben den Ronald Sider erwähnt. Ronald Sider ist ein Exponent der Neo-Evangelikalen, der also auch sehr stark fordert, dass die Gläubigen sich engagieren sollen auf gesellschaftlichem Gebiet, in der dritten Welt und auch sonst. Ronald Sider ist Mennonit. Die Mennoniten haben sich politischer Verantwortung entzogen, dadurch, dass sie den Wehrdienst verweigert haben, dass sie nicht in der Politik mitgemacht haben. Passt das zusammen? Beziehungsweise wie passt das zusammen?
Ja, ich habe mich auch gefragt. Yoda zum Beispiel, John Howard Yoda, engagiert sich sehr stark. Und es gibt noch andere, Kreider. Ich komme selbst von den Mennoniten. Aber ich glaube, es kommt daher, dass man einfach sehr fest überzeugt ist von der Richtigkeit seiner Lebensweise. Der Christ soll einfach leben und man hat neu erkannt, dass man eine Verantwortung hat. Man sagt es, ein Stück kommt daher, dass man versucht, Jesus nachzuahmen. Da könnte man einen Ansatz sehen. Man sieht einen sehr starken Grund, im Gegensatz zur Bundestheologie, sieht man einen sehr starken Bruch zwischen Altem und Neuem. Jesus beginnt das Neue, er ist gestorben und von dort her kann es keine Todesstrafe mehr geben. Ja, die Todesstrafe erübrigt sich, Jesus ist schon gestorben für die Sünde. Und er leidet gegenüber der Gewalt und wir haben nun ihm nachzufolgen. Die Stellen von der anderen Backe und so weiter, das wird auf das Gesellschaftsverhalten ausgebreitet, ausgedehnt und man meint also einfach, hier ins Gewissen der Welt zu sprechen. Aber wir sind auch etwas aufgeschmissen, wir wissen auch nicht ganz wohin. Ja. Zum Beispiel, die Mennoniten sind in sehr viele Gruppierungen aufgeteilt und manche engagieren sich, die allgemeinen Mennoniten, das sind nicht die von John Howard Yoder, aber eine große Konferenz mehr im Westen, die engagieren sich sehr stark auch. Sider gehört nun mehr zu dem östlichen Wohl. Es sind neue Gewissensstimmen, würde ich sie eher nennen. Sie haben hier irgendwie etwas aufgegriffen und sie reiten auf diesem Pferd. Aber ob sie genügend durchdacht haben, das will ich persönlich bezweifeln.
Also er ist zumindest kein Abtrünniger, Ihrer Meinung nach.
Sider?
Ja.
Nun, er ist Professor an einem Theological Seminary, a Baptist Theological Seminary. Aber was ist mit Abtrünniger vom Mennonitismus? Teils vielleicht doch. Ja, teils. Ich glaube, man geht hier wenigstens über den traditionellen Anabaptismus hinaus. Das glaube ich schon.
Ja.
Doch. Auch Juden. Aber das stört sie nicht. Das heißt, jeder hat ja das Recht, seine Theologie mal zu ändern. Man muss ja nicht die Väter, sondern die Bibel, sagt man. Und das ist gut, ja? Das ist schon richtig.
Gut.
Bitte. Hans. Ich möchte fragen, ob ein Christ sich auch beteiligen soll oder darf oder muss an der Politik oder ob das nicht dazu gehört zum Christentum. Und wie ist es auch mit dem Militärdienst?
Vielleicht wird diese Frage noch beantwortet. Ist das so?
Kommt das noch? Sie kommt ran, ja. Wir können sie diskutieren, ob heute oder morgen. Jedes Thema kann hier rankommen. Ich will nicht allzu viel Zeit verbringen mit einzelnen Problemen. Mir liegt es mehr daran, Grundlinien aufzuzeigen, aber damit sie relevant werden, will ich schon in die einzelnen Gebiete hineingehen, damit es Hand und Fuß bekommt. Aber ich habe mich schon etwas darauf verlassen, dass die Detailfragen von der Praxis her von Ihnen kommen würden.
Wollen Sie diese Frage jetzt beantworten oder dann?
Ja, ich kann kurz was dazu sagen. Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten wegen der Frage, was bedeutet Politik? Es gibt einige, zum Beispiel einen christlichen, wenigstens in Anführungsstrichen christlichen Politiker oder Wissenschaftler in Frankreich, der würde unterscheiden zwischen Staat und Politik. Aber ich persönlich würde sagen, beides, in beiden Gebieten, ob Staat direkt, das heißt Obrigkeit als Funktion tragender, oder auch im politischen Wesen, das heißt in die Politik hineinsprechend, schon, aber es kann zu weit gehen. Wir können zu viel erwarten von diesem Einsatz. Und was Militärdienst betrifft, grundsätzlich meine ich, dass der Weg, den die Schweiz gefunden hat, ein richtiger ist. Ich würde persönlich zwar nicht von Verteidigung sprechen, von der Schrift her meine ich, ist dieses Wort nicht angemessen. Ich persönlich löse das Problem so, dass die Armee, in der Schrift scheint mir kein Unterschied zu sein zwischen Polizei und Armee. Und wenn wir von Römer 13 das Problem lösen wollen, vom Wort Schwert, dann geht es dort grundsätzlich um das Aufrechterhalten von Ordnung. Und somit wird natürlich auch die Bevölkerung geschützt, und das ist Verteidigung. Aber es geht, die Armee ist der verlängerte Arm der Polizei. Und ob nun die kriminellen Elemente von außen oder von innen kommen, ob sie eine kleine Zahl sind oder in die Tausende und Millionen gehen, die Aufgabe selbst bleibt dieselbe. Nämlich innerhalb gewisser Grenzen, wo eine gewisse Obrigkeit ein Mandatsgebiet hat, innerhalb dieser Grenzen für Frieden und Ordnung zu sorgen. Und deshalb finde ich es gut, dass in der Schweiz an den Grenzen aufgehört wird. Allerdings gibt es einige Exponenten, die würden sagen, der Christ oder der Mensch schlechthin hat auch eine Verantwortung für das Aufrechterhalten von Gerechtigkeit überhaupt in der Welt. Da bin ich noch nicht fertig mit diesem Problem. Bis jetzt würde ich da sehr zögern, sehr zurückhalten.
Ja? Darf ich hier vielleicht gerade eine Anschlussfrage stellen? Hier kommt ja dann das Problem der persönlichen Entscheidung, Gewaltanwendung ja oder nein. Wie sehen Sie diese Frage im Zusammenhang Christi Militärdienst?
Ja, um Ordnung aufrechtzuerhalten, muss es Gewalt geben. Und Gewalt ist notwendig, wo immer die Sünde eine gewisse Entfaltung angenommen hat, bei der die Gesellschaft wirklich geschädigt ist oder in Gefahr ist. Das sind relative Grenzen oder fließende Grenzen, besser gesagt. Aber irgendwo muss eine Entscheidung getroffen werden, wann Gewalt angewendet werden muss. Aber schließlich muss Gewalt angewendet werden, besonders beim nicht wiedergeborenen Menschen, der ja nicht diese Zurückhaltung von innen her, vom neuen Leben und von der Herrschaft, bewussten Herrschaft Christi und vom Heiligen Geist her hat. Er hat nicht die Motivation. Er wird beherrscht, mehr oder weniger von der Sünde und von Satan. Und so artet sich dort die Sünde aus und dann muss ihr der Sünde mit Gewalt begegnet werden. Und ein Christ darf meines Erachtens Teil sein in diesem ordnungsaufrechterhaltenden Organ des Staates. Ob er das alleine tun darf, in Abwesenheit solcher Organe, beziehungsweise Versagen solcher Organe, das ist wieder ein unaufarbeitetes Problem. Wer bei mir? Ja?
Herr Jesus ist auch für Gewaltanwendung. Er hat gesagt, wenn ein Hausherr wüsste, dass einer einbrechen wollte in sein Haus, würde er sich wehren, oder? Würde er es nicht einbrechen lassen. Stimmt es nicht? Würde er das auch wehren gegen den Räuber?
Ich weiß nicht, es ist möglich. Ich will das jetzt dahingestellt sein lassen. Nur bei solchen Beispielen, wo ein Redner, Jesus oder Paulus, ein Beispiel aus dem Leben greift, da ist zu fragen, ob er das Beispiel nur benutzt, um eine geistliche Wahrheit klarzumachen oder auch das, was er da schildert, bejaht. Zum Beispiel Paulus beim Sport und so weiter. Ich meine jetzt beim griechischen Sport, ja. Ich weiß nicht. Aber Sie hatten noch etwas anderes gehört. Ah ja, einer meiner Professoren sagte, das ist nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe der Polizei, dann fertig zu werden mit dem Dieb. Aber die Polizei ist nicht immer da, ja.
Ja, wenn Sie das Schwert bejahen und auch sagen, dass der Christ ja da auch mitbeteiligt ist, dann würde doch, das ist jetzt die Frage, daraus folgen, dass wenn einem Christen das Scharfrichteramt übertragen würde, dass er das annehmen müsste oder sollte. Und die zweite Frage, würden Sie das tun, also jetzt in einer Zeit, wo gegen das nicht üblich ist?
Ja.
Ja. Ja. Also zweimal ja. Also der Christ sollte so ein Amt annehmen und Sie würden das auch.
Er kann es annehmen, ja. Von dort her ist nichts im Wege, dass er es annimmt.
Ja, auf die Frage oder die Sache, von der Sie vorhin sprachen, da kommt dann immer die Antwort, ja, Polizei, Militär, das ist eben für die Welt und das sollen die Weltmenschen tun. Gott wirkt eben durch die Weltmenschen diese äußere Ordnung, aber wir Christen hätten einen höheren Auftrag zu anderen Berufen. Da sollen wir uns raushalten.
Damit hängt etwas zusammen, das man, glaube ich, nicht, womit man nicht ganz gerechnet hat. Nämlich an dieser Stelle wird die Welt sehr aufgewertet. Aber gerade der Verzicht auf Gewaltanwendung steht im Zeichen von einer Verwerfung der Welt. Die Welt ist böse. Ich nehme nicht mehr teil daran. Jesus ist gestorben, ich folge ihm nach. Ich wende mich also von der Welt ab und gehe den neuen Weg im Zeichen des neuen kommenden Zeitalters. Nicht direkt, aber im Zusammenhang damit wird ein Nein zur Welt gesagt. Aber wenn es zur Aufrechterhaltung der Ordnung geht, da wird die Welt für fähig gehalten, das zu tun. Ob nicht ein gewisser Widerspruch da liegt, der mir übrigens eben eingefallen ist. Ja.
Dann wäre der Ostern.
Ja,
ich habe
da nur noch eine Bindung. Ich muss eigentlich Bertolt fragen, was du unter Neo-Evangelikalen stehst.
Aha. Man berichtet innerhalb der Zeitschriften, die unter den Gläubigen so gelesen werden, von einer Spaltung der Evangelikalen. Das eine sind die Konservativen, die anderen bezeichnet man als Neo-Evangelikalen, eben solche, die ein verstärktes soziales und gesellschaftspolitisches Engagement fordern.
Links- und rechts-Evangelikalen, kann es auch sein.
Ja, das sind die Begriffe, die gebraucht werden. Also jetzt, wer Idea liest, der kennt vielleicht diese Begriffe.
Links und rechts ist eigentlich, ein Nebenprodukt. In der Hauptsache, glaube ich, handelt es sich um die Frage der Stellung zur Heiligen Schrift. Und wir müssen geschichtlich denkend, ja, gehen diese zwei zusammen. In den 20er Jahren wendet man sich ab von den Rationalisten, die Abbrüche tun an der Heiligen Schrift. Die Schrift allein, der Glaube allein, die Gnade allein und so weiter, traditionell zurückgreifen auf die Reformation. Aber damit wirft man das irdische Engagement der Liberalen, das gleichzeitig vertreten, ab. Lehnt man es ab. Dieses wird wieder neu aufgegriffen von den Neoevangelikalen, die dazwischen stehen. Aber der Begriff Neoevangelikal ist sehr weit gefächert. Ja? Das ist ein großer Topf. Und man kann nicht alle unter die gleiche Schablone schaffen.
Ich möchte nochmals hier etwas weiterfahren. Wenn ich als Christ in dieser Welt lebe, dann verstehe ich Jesus Christus als meinen Herrn und möchte alle meine Lebensbereiche unter seiner Herrschaft leben, ganz gleich, ob ich jetzt in der Gemeinde lebe oder ob ich in der Welt lebe, wenn man das so gegensätzlich sagen will. Ich glaube, hier haben wir ja eben noch das Defizit der Zwei-Reiche-Lehre, wie wir die verstehen von Luther her, aufgedeckt bekommen. Kommen Sie hier nochmals darauf zurück oder könnten Sie zu dieser Zwei-Reiche-Lehre noch etwas mehr sagen? Hier komme ich doch in Konflikt, wenn mich Jesus anleitet, mein Leben gemäß seinem Vorbild zu leben und ich bei ihm wirklich die Gewalt nicht sehe in seinem Leben. Und wie ich mich dann verhalten soll, kann ich dann eben mit der Zwei-Reiche-Lehre hier so quasi dem Problem den Kopf abschlagen? Oder wie kann ich mich hier verhalten?
Ich will auf das Problem zurückkommen, aber grundsätzlich würde ich sagen, schon einmal vorweg, ich persönlich meine, dass die Wahrheit zwischen Luther und Calvin liegt in dieser Frage. Auf die eigentlichen Konturen unserer Verantwortung will ich noch zurückkommen im dritten Teil. Aber da kann die Frage vielleicht neu gestellt werden, wenn sie nicht beantwortet wurde.
Ich hätte eine Frage, und zwar ist das die vielleicht als eines Deutschen. Und zwar, die Frage beschäftigt mich deswegen im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Rechts braucht immer, weil es nicht die Macht hat, Macht und Gewalt, um es zu schützen. So verstehe ich Römer 13. Die Obrigkeit muss Gewalt haben, damit sie das Recht schützen kann, um den Bürger schützen zu können. Was passiert, wenn diese Obrigkeit antigöttlich wird? Bin ich dann auch als wiedergeborener Christ verpflichtet, dieser Obrigkeit zu gehorchen? Und noch extremer formuliert, kann ich als Christ, als wiedergeborener Christ, gezwungen sein, gegen diese Obrigkeit aufzustehen und die Waffen anzunehmen. Was würden Sie jetzt sagen?
Ja.
Also vielleicht am Beispiel des Nationalsozialismus wird es wirklich deutlich.
Ja.
Hitler.
Ja.
Ja. Bonhoeffer.
Man wirft Luther vor, dass es so weit gekommen ist in seiner Kirche, seine Anführungsstrichen, dass man diese apathische Einstellung beziehungsweise gegenüber dem Nationalsozialismus beziehungsweise sogar eine Identifizierung mit diesem System, dass es so weit kam. Einige würden sagen, das geht zu weit. Ich persönlich glaube, dass es noch andere Faktoren geben könnte, aber eine gewisse Verantwortung, glaube ich, liegt schon da. Natürlich hat Luther alle diese Dinge nicht vorausgesehen. Wenn er das gewusst hätte, hätte er wahrscheinlich noch anders gesprochen. Aber Luther hat manches etwas spontan gesagt und interessanterweise sehr oft auch sehr gut getroffen in dem Augenblick. Aber einiges doch nicht genügend durchreflektiert. An dieser Stelle vielleicht auch nicht. Ich meine, dass weil es von der Kirche Luthers nicht genügend durchreflektiert wurde, wenigstens in den nördlichen Teilen des deutschen Gebietes, hat es dann zu einem sehr starken zu einer sehr starken Identifizierung mit dem Staat geführt. Und Christen waren ganz bewusst untertan. Was tut man, wenn so ein Staat gottlos wird? Wir müssen längere Perspektiven bekommen. Von heute Morgen her zum Beispiel, von diesem Text und von anderen Texten der Schrift, müssen wir schon sagen, dass jedes Land die Regierung hat, die Gott will, dass sie es hat. Und das ist ein Stück weit, auch bei allem Versagen von Christen und anderen, ist es doch ein Weg Gottes und unter Umständen auch ein Gericht Gottes. Und auch dann darf ich nicht anders als nach Römer 13 handeln. Ich darf mich nicht, meines Erachtens darf ich mich nicht auflehnen.
Richard Wurmbrand sagt, die Gläubigen in der UdSSR brauchen ihrer Regierung nicht zu gehorchen, weil diese Regierung keine Obrigkeit sei im Sinne von Römer 13. Denn in Römer 13, Vers 4 herum, steht dann, denn sie ist eine Dienerin Gottes dir zu gut. Richard Wurmbrand sagt, die Regierung der Sowjetunion ist keine Dienerin Gottes, also ist sie keine Obrigkeit im Sinne von Römer 13, also braucht man ihr nicht gehorchen. Sie könnten sich damit nicht identifizieren.
Nein.
Okay, Manfred. Und das ist Manfred und dann der Heinz.
Also Sie würden dann sagen, der Christ muss immer der Obrigkeit untertan sein, egal welche Obrigkeit es ist. Die Möglichkeit zum aktiven Widerstand von wiedergeborenen Christen, ich möchte das so formulieren, ist unmöglich für uns. Von Römer 13 her.
Gewaltmäßiger Widerstand kommt nicht in Frage. Gehorsam, Sie stellen die zwei Widerstand oder Gehorsam gegenüber, in dem Sinne ja, Gehorsam. Aber natürlich, Sie würden selbst wahrscheinlich qualifizieren, das Petruswort, wo ich nicht gegen Gott handle. Also doch ungehorsam an den Stellen. Und das kann bei so einer Regierung oft vorkommen. Ja,
ja, das ist eigentlich dieselbe Frage gewesen. Ja, besonders wegen Bonhoeffer, der ja ein Putschgeneral war. Und ja, der hat ja versucht, auch Hitler zu stürzen als Christ in Verantwortung vor Christus und den Menschen, also ein größeres Unheil zu vermeiden.
Er ist auf jeden Fall weitergegangen, als er früher sich geäußert hat in seiner Predigt.
Vielleicht gerade nur zu Bonhoeffer. Bert Nelson, ein Bonhoeffer-Kenner, hat eben im Punkt einen Artikel geschrieben und wer es interessiert, kann das bei mir noch anfordern. Aber gerade zu dieser Frage, man sollte und darf Bonhoeffers Teilnahme am Widerstand in diesem Zeitalter der Gewalt, das er durchlebte, nicht verallgemeinern. Wenn er heute noch am Leben wäre, würde er möglicherweise in dem ja immer noch anhaltenden Kampf um Frieden und Gerechtigkeit tief engagiert sein. Die Vorstellung eines nuklearen Holocaust, die endgültige Version wild gewordener Gewalt, würde zweifellos in seiner Seele brennen, so wie sie in meiner Seele brennt. Vielleicht nur so als Ergänzung.
Noch zu Ihrer Aussage von Wurmbrand und Zitat von Wurmbrand, dass so eine Regierung keine Regierung ist. Man kann zeigen, dass die schlechteste Regierung doch sehr viel Gutes hat gegenüber vollkommener Anarchie. Von diesen zwei Polen ist doch eine schlechte Regierung zu wählen. Und jede Regierung bejaht doch ein gewisses Maß von Guten. Und manche von den Untugenden bzw. Taten und Gewalttaten der Polizei und so weiter sind wirklich unabhängig. Nicht alle, aber manche stehen schon im Gegensatz zum Gesetz selbst. Und ich glaube, diese Aussage geht zu weit, dass es keine Regierung ist. Die Belius war auch in demselben Zeichen ungehorsam in Ost-Berlin. Ja? Das ist nicht eine Regierung, ja, die ist nicht von dort. Ja.
In dem Zusammenhang finde ich mich sehr interessant, die Haltung des Johannes des Täufers, Jesu und der Apostel gegenüber den Soldaten und Offizieren des römischen Heeres. Die Römer waren ja ein aggressives Besatzungsheer. Und ich habe mich immer wieder gewundert, dass hier nirgends auch nur eine Spur des Tadels oder der Aufforderung, dieses Metier zu lassen, zu hören ist.
Ja, es fällt schon auf. Ja.
Ja, einfach, was meinen Sie denn, dass es heißt von Prosperon oder Dienerin Gottes, es ging vorhin eigentlich dann nicht mehr darauf ein, was rein exegetisch wirklich heißt, denn von daher argumentiert er dann Wurmbrand.
Er sagt zweierlei. Er sagt, was Regierung ist, und er sagt, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Hier zwischen liegt schon eine gewisse Spannung. Aber ich glaube nicht, dass wir eins durch das andere aufheben können. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, nur die Regierungen sind von Gott, die so sind, wie Paulus beschreibt, dass sie sein soll. Somit würden wir den einen Satz aufheben. Auf der einen und anderen Seite können wir sagen, jede Regierung ist von Gott, deshalb ist alles, was sie tut, dahin tendiert die zwei reiche Lehre, obwohl sie selbst es nicht sagt, ja, dahin tendiert sie. Das ist ein selbstständiger Bereich, Christus lässt es zu, er ist aber nicht Herr da, und wenn ein Christ seinen christlichen Anzug auszieht und eine Uniform bzw. einen Sekretäranzug anzieht, der geht auf die Arbeit, dann hat er dort zu gehorchen, weil das ein Regiment ist, das Gott eingerichtet hat. Da darf er nicht gegen den Grundsätzen handeln, die er in der Gemeinde oder in der Kirche gelernt hat. Ja? Die Regierung ist eine Dienerin Gottes grundsätzlich. Gott hat sie eingesetzt, sie hat Gott zu dienen und sie ist in jedem Fall als Regierung Gottes Dienerin, auch oft zum Bösen, weil Gott auch keine Nebukadnezar und auch die Assyrer gebrauchen kann. Aber sie sollte es in einem positiven Sinne sein. Aber nicht alles, was sie tut, ist gut dadurch.
Der Hans wäre der Nächste. Aber Reinhold, willst du mal das Fenster öffnen?
Das habe ich nicht. Das Klavier beklagen Sie.
Wer? Das Klavier. Das Klavier beklagen Sie. Ja, weil dort so viel Kraft dabei ist. Können wir das mal kurz öffnen? Wir brauchen frische Luft. Zunächst der Hans und dann der Reinhold.
Hat er zur Zeit des Nero gelebt. Ja. Und er hat in Römer 13 keinerweise die Christen aufgefordert, zum Widerstand leisten.
Ja.
Zum Gehorsam sogar, diesem absoluten Regime gegenüber. Und ich glaube, es ist in der Pflicht, dass er ihm einen Unterschied macht zwischen der einen Seite die Gemeinde Jesu Christi, der anderen Seite die Welt, ihre Regierung. Mhm. So müssen wir als Christen kämpfen wir nicht für den Glauben mit dem Schwert.
Ja, ja, ja.
Aber als Christen der Obrigkeit, weil die Obrigkeit diesen Zustand hat, ist für uns getan.
Von Seiten der Leute, die sich für die Friedensbewegung engagieren, wird, also der Christen, wird immer wieder argumentiert, wir leben heute in einer qualitativ neuen Zeit.
In einer was?
In einer qualitativ neuen Zeit.
Ja.
Stichwort globale, totale Bedrohung. Und das. Darum kann man die Anweisungen, auch gewisse biblische Anweisungen von früher, nur noch sehr begrenzt gebrauchen. Wir brauchen neues Handeln, radikal neues Handeln, weil unsere Umwelt qualitativ anders geworden ist, wie sie noch nie war. Was meinen Sie dazu? Kann man so argumentieren?
Das Argument betrifft sehr viele Gebiete oder manche Gebiete, nicht nur dieses Gebiet.
Auch den Umweltschutz und alles Mögliche.
Ja, auch Gemeindebau. Die Heilige Schrift zieht einen viel größeren Bogen, als wir da ihn ziehen an der Stelle. Jesus spricht in Matthäus 24 und anderen Stellen von Ereignissen. Er sagt nicht nur, dass er wiederkommt und setzt dort an oder setzt diesen Punkt, sondern er spricht auch von Ereignissen dazwischen. Mit anderen Worten, die Bibel behauptet, zu der ganzen Heilsgeschichte und Menschheitsgeschichte zu sprechen. Folglich können wir nicht irgendeine Zeit da rausziehen und sagen, die Bibel würde nicht dazu gesprochen haben und wir hätten keine Verhaltensanweisungen für diese Gebiete.
dazu vielleicht. Darf ich dazu noch was sagen?
Nein, lieber nicht. Das ist ja auch
die letzte. Ja, das macht es Sinn. Ich weiß nicht, ob wir einander verstanden haben.
Doch,
schon. Ich habe dich anders verstanden, aber das ist
ja. Wer hat mich verstanden?
Ob das ein Gegensatz ist, oder dass man sagt, es ist eine neue Zeit, wir brauchen eine neue Bibel. Nein, wir brauchen vielleicht an vielen Stellen ein neues Verständnis der Bibel. Wir haben die Bibel vielleicht in früheren Zeiten missverstanden. An gewissen
wir brauchen eine neue Interpretation.
Ja, und Sie haben es jetzt so ausgelegt, als ob die Bibel nicht dazu gesprochen hätte, deshalb brauchen wir neue Inhalte. Ich meine, die Frage der Interpretation ist hier falsch. Oder ja, dass wir blinde Flecken haben in unserer Theologie.
Aber grundsätzlich geht es um dasselbe. Denn bei der neuen Interpretation geht es um die Frage, was ist Bibel? Und wenn ich mir klar bin, bei der neuen oder bei einer anderen Interpretation meint man, gewisse Dinge wären nicht mehr relevant. Gut, man kann, muss sowieso darüber sprechen, wo spricht die Schrift nur für ihre Zeit und wo spricht sie auch für spätere Zeiten. Das wäre ein Fragenkomplex innerhalb des gemeinsamen Geständnisses oder der gemeinsamen Annahme, was ist Bibel. Aber in diesem Rahmen, meine ich, würde man noch weitergehen und tatsächlich Abstriche machen. Aber dann hätten wir es nicht mit der Bibel zu tun, die wir haben.
Ja, das ist eine Antwort. Ja.
Gut, Manfred. Ich wollte doch nochmal ganz kurz einknüpfen an das von vorher. Ich habe das nicht gelöst, diese Frage, überhaupt nicht. Möchtest du vielleicht nochmal dahingehend fragen, um für den Glauben zu kämpfen, können wir nie das Schwert in die Hand nehmen? Dazu dient die Predigt des Evangeliums. Meine Frage dahinter gesteckt ist, hinter dem, dass ein Christ, ob er zur Waffe greifen könnte von der Bibel her, ist die, wie verhalte ich mich als Christ gegenüber Ungerechtigkeit, die Politik, also die der Staat mir gegenüber oder der Gesellschaft gegenüber tut? Wenn ich, also verständlich, also wie muss ich als Christ handeln in einem ungerechten Staat, wo das Gesetz Gottes nicht mehr gibt? Gibt es für mich einen weiteren Auftrag außer die Predigt des Evangeliums? Gibt es noch einen zusätzlichen Auftrag? Das ist meine Frage, die dahinter gesteckt ist eigentlich. Ich weiß nicht, ob es eine Frage geworden ist.
Ja, ich glaube schon, aber dürfen wir sie mal offen lassen? Ich werde noch andere Fragen, ich will wenigstens andere Fragen stellen, einfach für das Weiterdenken. Und diese könnte auch dazu gehören. Ich könnte jetzt nichts Besonderes dazu sagen.
Wiener. Wenn wir von einer qualitativen neuen Zeit reden oder von Beteiligung der Christen in der Politik, müssen wir doch auch anerkennen, es sind Menschen. Es ist nicht einfach eine Struktur, sondern das sind ja Menschen, die diese Politik machen, die diese Regierung ausmachen. Und ich habe die Frage für mich beantwortet, ich werfe sie jetzt nur in den Raum. Welche Chance haben wir, wenn wir Strukturen verändern wollen, im Sinne von zum Schwert greifen? Und welche Chance haben wir, wenn wir Menschen verändern, durch das Evangelium? Also ich meine, wir haben zuerst den Auftrag, den Menschen zu verändern, dann können sich Strukturen verändern. Und nicht Strukturen verändern zu wollen, damit sich der Mensch ändert. Also in der Politik.
Das war ein Diskussionsbeitrag. Kurz war nicht da, ja.
Ich habe ein bisschen Angst, dass wir diese Dinge immer polarisieren. Das kann ja auch sein, eine Gemeinde zum Beispiel. Da können so viele veränderte Menschen sein, wenn die Struktur nicht stimmt, muss man auch mal sagen, das muss geändert werden. Oder? Und es ist vielleicht auch in anderen Fällen so. Es ist vielleicht gefährlich, das auszuspielen.
Zunächst mal, ich habe deinen Namen vergessen.
Ja.
Und dann kommt der Reinhard dran und dann der Heinz.
Also ich möchte einfach fragen, was ist das sein? Ich meine, wenn man diese Theorie hat, wenn möglichst viele individuelle Menschen dieses Kennenlernen errichtet werden und allmählich dadurch die Gesellschaft und Strukturen verändert werden, ist das ein sehr individueller Ansatzpunkt. Und meine Frage ist, ist Heil nur individuell? Ist das Heil nicht auch, hat das nicht auch einen Einfluss auf die Gesellschaft, auf die ganze Schöpfung?
Das, die, der vorletzte, also der zweitvorletzte Beitrag und Ihr Beitrag rühren direkt die Problematik an, die ich besprochen habe in meinem ersten Teil. Worum, was ist unser eigentlicher Auftrag? Erst einmal, was ist evangelistischer Auftrag? Und dann, je nachdem, wenn ich ihn eng ziehe, habe ich noch einen Auftrag nebenher oder nicht? Diese Fragen habe ich noch nicht beantwortet. Ich habe aber gezeigt oder zeigen wollen, dass in diesen Fragen, auf diesem Gebiet ungelöste oder unbeantwortete Fragen da sind. Nicht nur bei uns als kleinen Theologen, sondern bei denen, die Namen haben. Die sind sich nicht im Klaren über diese Frage. Aber ich habe so viel gelernt in den 10 Jahren meiner intensiven Beschäftigung mit der Theologie, dass ich mich heranwagen darf an jedes Problem. Ich habe so viel einmal an unbearbeiteter Thematik gesehen. Zweitens, ich habe auch ein großes Stück von schlechter Arbeit gesehen. Und ich habe auch zum Drittens gesehen, dass sehr einfache Menschen sehr viel Klarheit verschaffen können. Genügend also gesehen, dass ich Mut bekommen habe, neuen Mut bekommen habe, mich heranzuwagen an irgendeiner Thematik, die in der Bibel sich mir stellen würde. Deshalb habe ich mich mal herangewandt.
Also Sie werden die Frage von Gerhard innerhalb der Referate noch näher
beantworten. Die Frage, ja? Das ist die Frage des 3 Tage.
Gut.
Reinhold. Nur ein kurzer Beitrag, auch wenn man sich mit den ganzen Sachen auseinandersetzt. Ja, wenn man irgendwie fast ein schlechtes Gewissen wird, sind Prediger in relativ bürgerlichen, gesicherten Gemeinden. Wir kennen weder größere soziale Spannungen, noch auch gravierende Ungerechtigkeiten. Es ist kein Zufall, dass die ganze Theologie der Revolution aus Südamerika gekommen ist. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, wie würde ich reagieren, wenn ich Gemeindeprediger wäre und in meiner Gemeinde wäre ein Haufen Indios, die massiv, unterdrückt oder so werden. Und ich mich als Hirte da verantwortlich fühlen würde. Ja? Und ich glaube, wir müssen uns mal versuchen, wenigstens theoretisch, in solche Situationen rein zu versetzen. Wir sind ja alle so satt und geordnet und zufrieden. Bei uns gibt es das ja nicht. Vielleicht kommt das mal in Zukunft. Arbeitslosigkeit, soziale oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, dann haben wir in unserer Gemeinde vielleicht mal einen ganz gravierenden Fall von Korruption oder die Politiker in unserem Dorf, die bauen Mist. Und dann sagen wir als freie Gemeinde, naja, wir arbeiten für den Himmel. Und wir halten uns da die Finger raus. Also mich würde das interessieren, wie würden wir da reagieren? Nur einfach mal, um das ein bisschen hautnah zum Ring zu kommen. Wir hatten bisher noch gar nichts mit solchen Sachen zu tun.
Wir brauchen ja nur zu denken an die Wirren Anfang dieses Jahrhunderts hier in der Schweiz und in Deutschland. Ja. Daraus sind ja die Sachen in Bad Boll und so weiter zum großen Teil entstanden. Der junge Bart lebt ja noch viel näher an dieser Sache, ja? Jemand hat einmal gesagt, wenn ein junger Mensch mit 20 noch nicht Sozialist ist, dann ist er dumm. Und wenn er mit 60 oder 70 immer noch Sozialist ist, dann ist er auch dumm.
Also, wir wären, wenn wir ein brasilianischer Bund wären, wahrscheinlich für Bremsstellung. Wenn wir ein brasilianischer Bund wären, dann wären wir hier wahrscheinlich Befreiungstheologen.
Nicht unbedingt, aber das würde uns mehr auf den Weg bringen.
Dass wir uns in die Versuchung beziehungsweise...
jetzt machen wir... Ja. Nur so, der Heinz noch und der anschließend der Werner. Und dann machen wir Schluss für heute Abend. Wir haben noch genügend Zeit zum Diskutieren weiter.
Also meine Frage geht ganz in die Richtung, wie schon gefragt worden ist. Ich denke an Sheriff Falwell in Amerika, der ja sehr aggressiv gegen das Böse vorgeht, gegen Schlechtigkeit und wie ich meine, aus einer christlichen Überzeugung, ob das jetzt Armee, Polizei ist oder eine moralisch Vorgehen, also das geht eindeutig über die Verkündigung des Evangeliums hinaus, obwohl er sich auf die Bibel beruft. Und meine Frage geht in die Richtung, wie weit sollten wir hier auch präventiv, vorsorglich, ich denke jetzt an Pornoshops, ich denke an verschiedene andere Dinge, an schreiendes Unrecht, mehr uns engagieren. Da wäre ich froh, Ihnen eine Antwort zu bekommen.
Nun, eine Antwort kann ich nicht geben. Ich glaube, das muss aber ich möchte ermutigen, sich damit zu befassen in den Gemeinden, beziehungsweise dass Teile in der Gemeinde sich damit befassen, Gruppen sich formieren und sich ernste Gedanken machen, was können wir hier machen. Es ist nicht jedermanns Ding. Aber Christen sollen sich fragen, was kann ich tun, wenn an einer Ecke an einem Kiosk allzu viel Schlechtes an Bildhaften ausgestellt ist und so weiter. Können wir da etwas machen, ja? Wir lassen es so einfach so gehen, ja? Wir können schon die Augen schließen, ja? Manche von uns gehen mit geschlossenen Augen vorbei oder beziehungsweise schauen in eine andere Richtung. Aber genügt das, ja? Das ist meine Frage.
Gut, ja.
Entschuldigung, vielleicht kann ich doch sagen, in Kanada oder in Nordamerika haben einige Menschen, da gibt es Wege und Möglichkeiten, die haben tatsächlich es dazu gebracht, dass solche Fächer geräumt wurden von diesen Elementen. Es gibt offenbar Gesetze, auf die man sich berufen kann, und die haben schon Erfolg gehabt in dem Aufräumen von gewissen Shops.